Wir befinden uns momentan in einer Ausnahmesituation und deswegen ist es ganz wichtig, dass was jetzt zählt, Zusammenhalt und miteinander den Feind besiegen.
Robin Vogtland, unruhig wie ein Rennpferd vor dem Start, aber auch konzentriert auf 90 Minuten gegen den Lokalrivalen FK Pirmasens. Seine Aufgabe, Druck machen über die rechte Außenbahn. Immer wieder versuchen, mit Flanken die Abwehr des FKP aufzureißen. Vogtland, ein Spieler, der 90 Minuten Gas gibt.
Nehmt Rücksicht aufeinander, helft euch, passt auf euch auf, passt auf eure Liebsten auf.
Und da mussten wir jetzt rausgehen und einfach 45 Minuten besser spielen. Schlechter konnten wir sie nicht mehr spielen, aber wir haben es schon gut gemacht. Trier an die Wand gespielt und ja, leider haben wir uns dann nicht mehr das Glück erkämpft, aber allerdings haben wir es auch nicht verdient.
Ich kann mir das jetzt nicht verkneifen, aber dafür muss ich wahrscheinlich keine Strafe zahlen, wenn ich singe, Knie nieder, Corona, Homburg ist zu Gast.
Große Aufregung gab es im Frühjahr 2014 in Ostthüringen. Beim Fußballverbandsligist, beim kleinen Fußballverbandsligist BSG Wismut Gera stand plötzlich ein großer Investor vor der Tür. Der einzige Fußballprofi Erhard Siggi Held wollte mit seinem in Gründung befindlichen Unternehmen Business in Gera, dem damals klammen und nur mit einer interimsmäßigen Führung ausgestatteten Traditionsverein unter die Arme greifen. Ein Beleg für die Ernsthaftigkeit des Unterfangens sollte ein Knallertransfer sein. Robin Vogtland lief in Gera auf. Der Rechtsverteidiger wechselte vom damaligen Regionalligisten SVN Zweibrücken nach Gera. Zuvor war der damals 24-Jährige lange Zeit beim ehemaligen Bundesligisten und damaligen Regionalligisten FC Homburg aktiv. Entsprechend groß war die Freude in Gera. Über 110 Zuschauer kamen zu einem unbedeutenden Testspiel, um den Blondschopf spielen zu sehen. Doch nach wenigen Monaten war wieder Schluss. Das große Business blieb aus und auch Robin Vogtland war wieder verschwunden. Umso erstaunlicher ist es, dass ich noch heute gern an das wilde Frühjahr 2014 und die Fußballhoffnung aus dem Westen erinnert wird. Robin Vogtland ist in der Zwischenzeit ein erfolgreicher Trainer bei den Sportfreunden Köllerbach, mit denen er 2019 fast in die Oberliga aufgestiegen wäre. Über die Herausforderungen eines Trainerjobs, das wunderbare Saarland und die verrückte Zeit in Gera wollen wir heute mit ihm im Podcast sprechen und ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast. Glück auf, herzlich willkommen Robin.
Ja, Glück auf, freue mich auf die Einladung.
Ja, sehr gerne. Lass uns doch erstmal, bevor wir über deine beeindruckende Karriere und die wilde Zeit reden, lass uns erstmal über deine Heimat reden. Du bist geboren in Quierschied, richtig? Dort, wo du dann später sogar als Trainer aktiv warst oder als Spieler.
Genau, ich war letzte Saison dort Trainer und bin dort geboren, in Quierschied, genau.
Stell uns das ganz kurz vor. Ich kann mir vorstellen, dass die Hörer den Ort bisher vielleicht noch nicht wahrgenommen haben. Ist das was, wo ich unbedingt hin muss? Was ist dort die Sehenswürdigkeit? Und warum sollte ich dort nach Corona unbedingt sofort hinfahren?
Das ist eine gute Frage direkt. Also Quierschied ist ein sehr fußballbeklopptes Umfeld im positiven Sinne, wo auch teilweise 300-400 Zuschauer gang und gäbe bei der ersten und zweiten Mannschaft da sind und dort ja, eine Menge los ist auf dem Sportplatz. Gerade sonntags, zweite spielt vorher, erste danach. Dort ist Stimmung bis 17, 18 Uhr und da wird auch noch ordentlich getrunken nach dem Spiel.
Okay, du bist im Moment immer noch in Quierschied beheimatet oder du wohnst, glaube ich, in Saarbrücken, richtig?
Ich wohne in Saarbrücken, habe eigentlich jetzt nur noch Quierschied als Gegner. Die sind in der gleichen Saarlandliga wie der aktuelle Verein Sportfreunde Köllerbach. Und das Duell haben wir 2-0 entschieden in der Hinrunde für uns.
Ah, da merkt man schon den Fokus Fußball. Ich will trotzdem noch mal weg vom Fußball, ganz kurz. Wenn ich im Saarland Urlaub machen will, was muss ich unbedingt gesehen haben?
Was unbedingt gesehen werden muss im Saarland, ist eigentlich die Innenstadt. Ist allstädtisch, Menge los an der Saar. Man kann dort schön sitzen. Jetzt mittlerweile eher draußen wie drinnen. Ansonsten ist das auch eine Region, wo früher viel Bergbau auch war, alles zu. Und deswegen ist so Wismut, Ruhrpott, Saarland, das verbindet das Ganze halt etwas.
Okay, und ist aber gleichzeitig sicherlich auch eine Herausforderung, weil ich nehme an, dass der Bergbau nicht in der Intensität wie vor einiger Zeit betrieben wird und deswegen gibt es dort sicherlich auch Herausforderungen so auf dem Arbeitsmarkt, oder?
Definitiv, also es hat auch jetzt das nächste Stahlunternehmen, Halberg Gust, auch zugemacht und ja, dort ist momentan im Saarland auch eine Menge los und Frustration auch sehr groß.
Beruflich bist du selbst wo gelandet?
Ich bin beruflich Alltagsbegleiter. Ich helfe Menschen mit Einschränkungen, ihr Alltag zu begleiten, sei es im Haushalt, sei es beim Einkaufen, beim Schachspielen oder einfach nur über Fußballgeräte. Versuche ich die Menschen einfach ein bisschen Alltag Abwechslung anzubieten.
Okay, und das deine berufliche Tätigkeit lässt sich recht gut mit deiner sportlichen oder Trainertätigkeit verbinden?
Genau, ja, ich arbeite da an trainingsfreien Tagen, kann ich sehr lange arbeiten. Das hat mir mein Chef, das übrigens Silvio Meissner ist, deutscher Meister beim VfB Stuttgart, der ist dort unser Chef und ja, das lasse ich sehr gut vereinbaren. Wenn ich Training habe, dann kann ich mir die Termine so legen mit den Mitglieder, Kunden, damit es passt.
Okay, aber Silvio Meissner spielt jetzt für deine Fußballer- oder Trainerkarriere keine Rolle, sondern du hast nur beruflich mit ihm Kontakt, oder?
Genau, nur beruflich Kontakt. Sein Sohn spielt bei uns in der Jugendabteilung, deswegen läuft man sich auch öfters in Köllerbach über den Weg.
Na, das klingt ja fantastisch. Ja, dann lass uns mal deine Stationen durchgehen. Wenn ich es richtig gelesen habe, hast du ja direkt beim ersten FC Saarbrücken angefangen oder ist das falsch?
Ich habe bei meinem Heimatverein im Ortsteil von Quierschied angefangen, ein Jahr, und bin dann zum ersten FC Saarbrücken mit quasi mit 10 Jahren gewechselt. Und bis ich 20 war, war ich dort.
Ja, und das, du hast dich ja ganz offensichtlich recht wohl gefühlt dort und warst, glaube ich, in der U19 und auch in der zweiten Mannschaft. Ist es richtig, bis der ersten hat es, glaube ich, in der ersten hast du nie gespielt, oder?
Ich hatte einen Einsatz gehabt in der damaligen Regionalligamannschaft, wo sie auch aufgestiegen sind, dritte Liga. Hat mich unwahrscheinlich stolz gemacht, weil ich jahrelang eigentlich im Fanblock war und Saarbrücken, seit ich 10 Jahre alt bin, fast jedes Spiel verfolge, wenn ich nicht selbst spiele. Und das war dann für meine ganze Familie Saarbrücken-Fan, war das ein schönes Erlebnis.
Wenn du sagst, du warst 10 Jahre, also dort auch in Saarbrücken, wie war da die Situation der Männermannschaft? Die war Regionalliga, dritte Liga?
Die war ab 2008 war es auch Oberliga. Wollte man in der Regionalliga aufsteigen, ist dann überraschend mit Mustafa Hadji, Eamon Demey, richtige Hochkaräter, abgestiegen und aus der Regionalliga in die Oberliga. Dort dann die Qualifikation für die neue Regionalliga nicht geschafft, weil man Fünfter wurde hinter Wormatia Worms. Und da war natürlich im Saarland sehr große Frustration bei so einem Traditionsclub. Allerdings muss ich jetzt nachhaltig sagen, hat das den Verein sehr zusammengeschweißt und man sieht jetzt mittlerweile, wo sie sind.
Beobachtest du die aktuelle Entwicklung und was hast du für einen Eindruck von der aktuellen Situation?
Ich beobachte das natürlich. Ich finde es momentan, wie sie das in den letzten Jahren gemacht haben, hervorragend. Auch in der Jugendabteilung, die ist generell im Saarland auf dem aufsteigenden Ast. Wenn ich jetzt SV Elversberg hole oder 1. FC Saarbrücken, ist da ordentlich Potenzial drin. Und ja, Saarbrücken auch mit Manpower hinten dran, mit vielen Sponsoren, ist es gewollt, dass der Verein, denke ich, in den nächsten 2-3 Jahren sollte in die zweite Liga wohin gehört.
Und das klingt ja recht zuversichtlich, so wie du das sagst. Hatte ich das richtig in Erinnerung, dass das Stadion gerade umgebaut ist oder wie ist da der Stand?
Die haben jetzt die Drittligaspiele schon dort absolviert. Die eine oder andere Tribüne muss noch fertiggestellt werden und aber so natürlich der Charme von früher mit dem Ludwigspark und der Laufbahn drin fehlt. Da ist Saarbrücken einfach den modernen Weg mitgegangen, den man mitgehen muss, wenn man nach oben will. Und ja, jetzt ist es ein Schmuckkästchen mit 20.000, 25.000 Zuschauer. Allerdings hat es dafür aber auch sehr viel Steuergeld gekostet und ich glaube, 4 oder 5 Jahre Bauzeit.
Okay, das heißt, wenn ich das höre, dass so zwischen den Zeilen, dass es wie überall mit so einem Stadionbau sicherlich auch vor Ort Diskussionen gibt, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber du hast einen wirfst du ein gutes Bild auf die Entwicklung beim FC Saarbrücken, sodass man hoffen kann, dass dort ein Aufstieg erfolgt und dann letztendlich indirekt auch eine Refinanzierung stattfindet.
Genau, das ist auch das Ziel von dem Verein.
Okay, nun warst du lange Zeit im Nachwuchs, hast selbst Nachwuchs, glaube ich, trainiert, zumindest eine kurze Zeit. Aktuell sind ja die Pläne des DFB in der Diskussion unter dem Namen Projekt Zukunft, soll es ja eine Reform geben. Die Junioren-Bundesliga U19, U17 soll in dieser Form abgeschafft werden. Es soll ein Spielbetrieb entstehen, der nur noch aus Entwicklungsspielen und Entwicklungsturnieren sich zusammensetzt. Das heißt, die Nachwuchsleistungszentren der Profimannschaften werden aus dem regulären Spielbetrieb ausgegliedert und treten nur noch gegeneinander an. Was ist ja für die Mannschaften, die eben nicht in so einem Nachwuchsleistungszentrum entstanden sind oder Vereine, etwas schwierig macht. Was hältst du von diesen Plänen? Der Geschäftsführer von Union Berlin hat das ja sehr heftig kritisiert. Es gibt auch andere, gerade aus dem Amateurfußball, die sagen, das ist ein Dammbruch und damit wird der Profifußball und der Amateurfußball getrennt. Siehst du das ähnlich intensiv oder sagst du, naja, ist halt eine neue Idee, den Nachwuchsfußball voranzubringen? Hast du deine Meinung zu?
Grundsätzlich finde ich Ideen, um Fußball voranzubringen, bin ich nicht abgeneigt. Allerdings kann ich dieses Argument sehr gut nachvollziehen, dass es für Vereine, die kein NLZ haben, dass die Entfernung dann zu einem Bundesliga-Verein oder zum Profi-Verein einfach fehlt. Ich weiß jetzt, früher in meiner Jugend hat Saarbrücken kein NLZ, war das kein NLZ und man hat sich gefreut, wenn man in der Liga gegen Kaiserslautern Mainz 05 gespielt hat. Und wenn man jetzt solche Duelle nicht mehr hätte und fände ich das jetzt als Spieler von einem Verein, der nicht im NLZ ist, würde ich sagen, schon sehr traurig. Was ich aber dazu sagen muss, ist, mit 15 Jahre alt war ich, habe ich gegen Kaiserslautern gespielt und die haben uns 8-0 abgefertigt. Das war wohl für deren Entwicklung jetzt nicht gerade förderlich und für unsere jetzt auch nicht. Da bin ich schon ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es eigentlich momentan gar nicht mal so verkehrt, wie es jetzt abläuft, dass man samstags so einen Ligabetrieb hat, im C-Jugendbereich und sonntags kann man immer noch NLZ-Vergleiche anstreben und finde es eigentlich gar nicht mal so verkehrt, wie es momentan mit den A-Jugend-Bundesligen abläuft, finde ich ganz gut, gerade weil immer wieder irgendwo in den Bundesligisten A-Jugend oder B-Jugend Vereine auftauchen, die kein NLZ haben. Und das finde ich auch eine schöne Sache, weil es ja eine Rarität ist. Und da muss ich sagen, ich kann die Argumente verstehen, dass der Profi-Amateurbereich sich immer mehr entfernt, dass man sich da einfach nicht abgeholt gefühlt. Spielen auch mehrere Faktoren eine Rolle, was Stehplätze und so weiter angeht, bezahlbar, Fußball schauen. Und da muss ich sagen, da kommt einfach in den letzten Jahren weniger vom DFB, sondern immer mehr Richtung Profiabteilung. Und ja, finde es schade, dass dann so ein Slogan getroffen wurde, unsere Amateure echte Profis. Und im Nachhinein kämpft jeder Amateurverein mit ernsthaften Problemen, auch gerade jetzt wieder.
Und der Riss zwischen den zwei Bereichen scheint immer größer zu werden und das manifestiert natürlich, würde so ein Nachwuchskonzept mit großer Wahrscheinlichkeit manifestieren. Nun sagst du, du bist Fan des FC Saarbrücken und beobachtest das oder beobachtest das mit großer Begeisterung und Enthusiasmus. Habe ich das richtig in Erinnerung? Saarbrücken und Homburg, das versteht sich nicht so richtig. Und wie ist denn da so die Situation? Spielt ja Elversberg eine Rolle, die plötzlich da waren. Kannst du uns ganz kurz mitnehmen, wie so die Befindlichkeiten der Anhänger im Saarland sind oder beziehungsweise in der Region, wo du Fußball gespielt hast?
Also das große Derby ist natürlich Saarbrücken gegen Homburg. Elversberg ist da eigentlich eher ein ruhigeres Umfeld. Ich bin generell Saarbrücken aufgewachsen, war dort im Fanblock. Aber grundsätzlich bin ich für jeden saarländischen Verein, weil ich halt will haben, dass die Region Homburg, Elversberg, Saarbrücken, dass in der Region höherklassig Fußball gespielt wird. Allerdings ist das Derby ist Saarbrücken-Homburg und der ein oder andere war nicht begeistert, dass ich damals nach Homburg ging. War bisher auch der Situation geschuldet, dass ich eigentlich hätte sollen nach Nürnberg wechseln zu der zweiten Mannschaft. Das hat dann irgendwie nicht funktioniert. Vertragsangebot beim Saarbrücken war schon abgelehnt. Und dann war ich beim Bonner SC, die haben dann Insolvenz angemeldet und dann war man im August, September arbeitslos und ja, dann kam halt Homburg gerade mit Personalmangel. Und das war dann für mich der, ich wollte unbedingt Regionalliga spielen, dann der Punkt, wo ich sagen muss, okay, natürlich bitter zum Konkurrenten zu gehen, aber für mich war es einfach die sportliche Herausforderung, die ich gesucht habe und gebraucht habe.
Ja, und ganz offensichtlich hast du dich dort sehr wohl gefühlt. Aber lass uns den Schritt nochmal ganz kurz zum FC Saarbrücken. Dort bist du im Juni 2010 aus der zweiten Mannschaft gegangen. Gab es kein Angebot aus Saarbrücken, dass du dort bleibst, so einen Verrückten zu halten? Das war in dem Moment nicht möglich, sportlich nehme ich an, oder? Hatte das andere Gründe?
Also das Vertragsangebot war dann schon im gegen März hat das da gelegen und ich hatte es halt abgelehnt, weil ich die Sache mit Nürnberg, das war das Problem, genau.
Dann gab es eben diese Zeit, wo du zum Bonner SC bist im Juli 2010. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du nie wirklich gespielt, richtig?
Nee, wir haben eine Vorbereitung, das war aus ganz Deutschland, kamen dort Spieler zusammen. Ich habe auch dort im Hotel gewohnt, 4 Wochen, 5 Wochen Vorbereitung. War auch echt klasse, super. Carsten Hutwelger, ehemaliger Profi, auch der Trainer. Ich habe dann tatsächlich aus der Zeitung erfahren, dass dann Schulden vom Bonner SC, Gläubiger irgendwie Geld zurückfordern. Es wurden jeden Tag eine größere Summe. Und dann in der letzten Trainingswoche vor dem ersten Spieltag hat uns der Trainer dann freigestellt. Wir mussten nach Hause und hatten dann 2 Tage später den Anruf, dass wir der erste Absteiger sind und wir Insolvenz beantragt haben und somit alle Spieler spielberechtigt sind für einen neuen Verein.
Der Bonner SC, also du hast von der Insolvenz erfahren und dann im Prinzip warst du freigestellt und es gibt dann, darf ich das mal so direkt fragen, also du hast einen Vertrag unterzeichnet, es gibt dann für so einen Profispieler auch keine Absicherung, oder? Es gibt dann auch keine Arbeitslosenversicherung, oder was machst du denn eigentlich dann in so einer Situation? Also von außen denkt ja jeder, ihr verdient euch jeden Monat einen Ferrari, ne? Aber das ist ja im Prinzip alles Käse. Und das ist ja gerade in dem Bereich eine Situation, wo man nicht einfach mal einen Monat oder 2 Monate verzichten kann. Was machst du dann in der Situation?
Genau, also auch gerade erst 20 Jahre alt, hat man ein Auto gekauft wegen der Sache. Viele Sachen einfach geleistet, weil ich einen 2-Jahres-Vertrag dort hatte. Unterzeichnet war super. Dann kam die Nachricht und dann von jetzt auf gleich hast du keine Absicherung. Regionalliga ist auch so eine Schwelle-Liga, wo du wirst nicht reich von dem Geld, sondern es langt zum gutes Leben, du hast ein schönes Leben. Und und dann kam einfach mit meinem Berater drüber gesprochen und der hat gesagt, jetzt musst du erstmal zum Arbeitsamt dich arbeitslos melden, Insolvenzgeld einfordern und dass da überhaupt ein bisschen was dabei rumkommt. Und wie gesagt, der erste Schritt war eigentlich direkt der Gang zum Arbeitsamt. War relativ frustrierend, aber wie gesagt, für mich war immer schon das sportliche Ambition so im Vordergrund. Ich habe dann durch das ausgefallene Training Extraschichten in Zweibrücken absolviert, wo ich dann später gespielt habe, um mich fit zu halten und habe dann noch privat Laufeinheiten gemacht und musste aber morgens von 8 bis 15 Uhr an Schulungsmaßnahmen teilnehmen vom Arbeitsamt. Und war seltsam, weil ich keine Bewerbung richtig in dem Sinne geschrieben habe, sondern ich bin dann freigestellt worden für Probetrainings, war dann bei Rot-Weiß Frankfurt, bei Wormatia Worms und habe dann dort vortrainiert. Und das war dann immer so ein bisschen lustig in der Schulungsmaßnahme, weil jeder Bewerbungen geschrieben hat. Und bei mir, ich habe gewartet, bis mein Berater mich anruft und gesagt hat, hier hast du ein Probetraining. War auch noch kurzzeitig beim SC Freiburg, weil Christian Streich hatte bei uns angerufen. Und ja, der war, der hat das mitbekommen, dass ich da in Nürnberg mal im Gespräch war und war auch dann dort im Probetraining und hat sich dann doch irgendwie anders entschieden.
Hast du ihn kennengelernt, Christian Scheich?
Ja, es war jetzt viel geredet, aber ich muss sagen, so als ich wusste ja schon relativ früh, dass ich mal Trainer werde und habe mir überall schon ein bisschen was mitgebracht und ich fand sein Warmmachen war einfach 2 Mann Ball jonglieren von der einen Seite auf die andere Seite. Fand ich schon etwas, habe ich so noch nicht kennengelernt. Und da haben wir ein Spiel gemacht, die Hälfte vom Platz. E-Jugend, also E-Jugendquere, von der einen Außenlinie zur anderen Außenlinie. Und dort haben wir dann 11 gegen 11 gespielt. Komplett enger Raum, beide Mannschaften 4-4-2. Und das war dann für mich, ich habe vorher 11 gegen 11 über das ganze Feld gespielt, das war dann schon etwas, wo ich mich konnte, ja, gedacht habe, krass, was ist das für eine Übungseinheit, war aber für mich als rechter Verteidiger, der viel mit Offensivdrang hat, dann schon ein bisschen eingeschränkt, weil es viel zu eng war für mich. Und ich denke, da konnte ich halt nicht so glänzen, wie er das gewollt hat.
Okay, aber auf jeden Fall eindrucksvolle Probetrainings, die in Erinnerung bleiben. Und dann kam es im November 2010, dass beim FC Homburg, also dem Verein, den man als Fan des ersten FC Saarbrücken nicht so wirklich mag, eine angespannte Personalsituation gab und man hat an dich gedacht plötzlich.
Ja, richtig. Ich habe halt dort schon 2 Wochen vorher auch schon mittrainiert. Dann kam dieses Angebot, wurde ich dann irgendwann, ich wollte einfach nochmal Fußball spielen, war dann kritisch gesehen von den Homburger Zuschauern, weil wir im Abstiegskampf waren und dort waren schon viele Vorgänger, die Saarbrücken in der Oberliga-Zeit gespielt haben und dort die, in Anführungszeichen, die Versager, die hat dann auf einmal in Homburg gespielt, dort spielen wir wieder um den Abstieg. Das war dann schon eine Stimmung, wo nicht jeder Homburger Zuschauer mit einverstanden wurde, einverstanden war, was verpflichtet wurde. Wurde auch bei meinem ersten Spiel, das war gegen in Dortmund 2, beim Warmmachen, bei jedem Ballkontakt auch ausgebuht und ja, war dann nicht so weniger schön, aber und gleichzeitig hatte ich halt auch, wenn ich in Saarbrücken in der Stadt, wo ich gewohnt habe, ausgegangen bin, dann schon die eine oder andere Anfeindung verbal und kurz vor knapp auch fast körperlich gegen mich gehabt. War eine schwierige Zeit, hat mich geprägt auf jeden Fall und ja, war dann natürlich bitter, dass wir mit Homburg dann abgestiegen sind und ja, das war dann halt schon eine traurige Erfahrung direkt dann im ersten Jahr in der Regionalliga.
Das erste Spiel war ein 1:1 Remis gegen Dortmund 2, bist du in der 73. Spielminute eingewechselt worden. Dann ging es in die Oberliga und offensichtlich war das Ziel dort direkt wieder Aufstieg, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall muss ja irgendwas dann in dieser Zeit passiert sein, denn noch heute wirst du, ist von dem, was du gerade beschrieben hast, nichts mehr zu spüren in den sozialen Medien. Die Fans des FC Homburg haben offensichtlich vergessen, dass du Fan des ersten FC Saarbrücken bist. Man hat das Gefühl, du wirst dort verehrt, beziehungsweise der Name, bist da sehr positiv in Erinnerung. Was ist dann passiert in diesem Oberliga-Jahr, dass ihr offensichtlich zusammengewachsen seid?
Genau, also wir hatten da schon den einen oder anderen Spieler, die keine guten Charaktere waren in der Kabine. Das hat auch die Zuschauer, haben das, weil es auch sehr überschaubar ist, haben das alles mitbekommen. Ich war einige der wenigen, die gesagt haben, ich gehe den Weg weiter, ich will einfach jetzt Fuß fassen. Ich mag es, in einem Stadion zu spielen. Und es sind alle Spieler gegangen, bis auf mit mir noch 2 Spieler, wo wir gesagt haben, okay, wir waren die ersten 3 Spieler. Dann gab es von Christian Tietz, der bei Hamburger SV Trainer war, der hat dann eine Castingrunde gemacht mit, ich glaube, da waren immer wieder 50 Spieler pro Woche im Training. Und der hat auch 2,5 Monate vorher schon angefangen und hat sich daraus eine Mannschaft zusammengepickt, wo vorher trotzdem jeder in der Oberliga gesagt hat, das wird Homburg wird so langsam weiterer Tiefergang angehen, wie es andere Bundesligisten mal schon vorgemacht haben. Und dann ist aber in der Mannschaft was entstanden, wo es Offensivdrang, Fußball, Powerfußball von Christian Tietz mit Ballbesitz und nach den ersten Testspielen gab es dann schon, einfach als Spieler hat man Gänsehaut bekommen von der Philosophie her, weil jeder eingebunden war im Offensivspiel und im Defensivspiel. Und ich dann sowieso ein Typ bin, wenn ich laufe eigentlich bei jedem Angriff mit nach vorne, weil es mir einfach, ich will dran teilnehmen, ein Tor zu schießen oder vorbereiten. Und defensiv grätsche ich halt auch gerne mal einen weg einfach und bin mir da nicht zu schade und gehe auch da runter und versuche halt auch so Zuschauer mit ins Boot zu nehmen. Oder wenn ich merke, heute ist ein bisschen, unser Spiel steht ein bisschen, versuche ich mit irgendwelchen Aktionen, indem ich mal ein Zeichen setze, das Stadion wach zu rütteln oder die Spieler wach zu rütteln. Das kam dann ganz gut an und dann war natürlich förderlich am 5. oder 6. Spieltag beim Derby zu Hause gegen Neunkirchen, wo ich dann das 1:0 geköpft habe und ja, vor den Neunkircher Zuschauer gelaufen bin und gejubelt habe. Und ab dann war es dann quasi, habe ich mich ein bisschen in die Herzen gespielt und dann ging es halt immer steil bergauf und hat mich dann jetzt sogar getragen in die Legendenmannschaft, die Traditionself, was mich sehr freut. Und ja, wir sind auch zu Recht aufgestiegen damals. Und dann, ja, war das dann, haben die Zuschauer mich besser kennengelernt und haben gemeint oder gemerkt, dass ich das Herz am rechten Fleck habe und für jeden saarländischen Verein mir den Arsch aufreiße, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, ganz offensichtlich haben ja die Fans sogar für dich gesammelt, als du mal 250 Euro Strafe bezahlen musstest für Niederbauern, hier kommt der FC Homburg. Ihr seid dann also wieder aufgestiegen, das heißt, du hast dann wieder in der Regionalliga gespielt, ist das richtig?
Genau, ja.
Und 84 Mal, habe ich hier stehen, hast du für den FC Homburg gespielt. Und eigentlich war das ja ziemlich perfekt. Und trotzdem bist du im Juni 2013 gegangen. Wie kam es dazu?
Ja, erstmal war das eine schöne Geschichte mit Pullendorf, weil das war ein Mittwochsabendspiel. Da waren vielleicht 20 Homburger Zuschauer und vielleicht 5 Pullendorfer im Fanblock. Und von Pullendorf war kein Mensch mehr da. Und da haben noch ein paar Polizisten gestanden und ich habe dann sollen das Humba singen und habe gesagt, bevor die letzten Zuschauer hier gehen, kniet nieder, ihr Bauer in Homburg ist zu Gast, und habe noch gerufen, Kühe, Schweine, Pfullendorf. Ja, nicht drüber nachgedacht, was man so macht. Und dann kam Anruf aus der Geschäftsstelle, Robin, du hast Post von der Regionalliga Südwest, vom Verband bekommen. Okay, nichts zu befürchten, dann stand da drin, ich soll eine Aussage treffen und soll 250 Euro Strafe zahlen, und ja, war dann sehr lieb, dass die Zuschauer da für mich gesammelt haben. Waren noch mehr, waren über 300 Euro, der Rest wurde dann an den Fanclub zurückgegeben, und ja, Regionalliga mit Homburg lief ganz gut. Wir hatten auch, wie gesagt, es kam dann nochmal im Winter Anfragen von anderen Vereinen, auch mit Richtung dritte, zweite Liga, hat mich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, hatte guten Verhältnis mit dem Trainer gehabt, war mit der einen oder anderen Vorstandsentscheidung nicht zufrieden. Und zwar, ich hatte eine Fahrgemeinschaft mit 4 Spielern aus Saarbrücken. Alle 4 hatten keinen Vertrag bekommen. Ich habe dann gesagt, für das gleiche Geld soll ich jetzt nochmal, ich wollte halt schon ein bisschen auch, was mir zusteht, mehr der Fahrkostenaufwand, den ich jetzt in der Woche mehr betreiben muss, als Obolus nochmal drauf. Ja, das war jetzt eine kleine Summe, und der Verein war dann da ein bisschen sparsam, und ja, habe dann gedacht, okay, da will ich nochmal was anderes sehen, und hatte ein gutes Verhältnis auch zu dem Trainer in Zweibrücken, zu Peter Rubeck, ja, wo er dann mich überzeugt hat und gesagt hat, dass ich soll vielleicht mal bei ihm Fußball spielen, wollte auch nochmal mit einem neuen Trainer spielen, weil, wie gesagt, ich habe halt viel mitgenommen von Trainer, und ja, hat mich da quasi ein bisschen mit dem Vorstand überworfen, auch schon im Winter. Der Vorstand war dann auch später in Zweibrücken und war dann dafür verantwortlich, dass ich dann im Winter auch in Zweibrücken gegangen bin.
Ja, da scheint es ein bisschen Ärger gegeben zu haben, aber vielleicht noch mal ganz kurz zu Christian Tietz. Hast du seinen Werdegang dann weiterverfolgt? Und in Hamburg gab es ja auch intensive Diskussionen. Es gab einen Teil, die konnten das sehr gut verstehen, seinen Ansatz. Es gab aber auch kritische Stimmen. Also so richtig einfach hat es er nie gehabt. Das lag vielleicht aber auch am Verein Hamburger SV, der sicherlich ein schwieriges Umfeld zu der Zeit hatte. Hast du das so ein bisschen verfolgt, seinen Werdegang?
Ja, klar. Also ich habe ihn aus der Hand gefressen als Trainer. Das war ein Typ, der hat mich einfach erreicht und hat bei Hamburg 2 schon die Spiele, wenn die auf Sport 1 geliefen, montagsabends aufgenommen, analysiert und geguckt, weil wir schon viel früher immer in der Sauna 2011 in der Sauna drüber geredet haben, über Systeme, Dreierkette, Verschiebung, Variable. Da haben wir uns schon sehr viel unterhalten und fand er mutig den Weg, wie er das mit dem Torhüter gemacht hat. Der hat ihn auch sehr hochgestellt zwischen die 2 Innenverteidiger. Das hat mir sehr gut gefallen, weil er einen ganz anderen Ansatz. Jeder Trainer, der in Hamburg SV oder in diese Situation kommt, im Abstiegskampf, geht klassisch 4-4-2 oder klassische Systeme, will die Mannschaft nicht überfordern. Er wählt einen Ansatz, dass er dann sagt, komm, wir schieben den Torhüter weiter höher, um mehr Dominanz zu erzeugen. Und er geht da einen anderen Weg, der mir sehr gut gefällt. Ja, deswegen habe ich es auch in Essen verfolgt. Da konnte ich leider weniger Fußballspiele sehen. Aber wie gesagt, ich wünsche ihm, dass er auf jeden Fall oben, dass er dort trainiert, wo ich die Spiele kann sehen, weil mich der Mensch und die Idee, wie er Fußball spielt, sehr interessiert.
Na, das klingt doch fantastisch. Wie gesagt, im Sommer 2013 ging es nach Zweibrücken zum SVN Zweibrücken in Rheinland-Pfalz. Es ging Regionalliga Südwest für diejenigen, die weder Stadt noch Verein kennen. Und ich muss zugeben, tatsächlich habe ich den SVN Zweibrücken ausschließlich kennengelernt, wenn es um dich ging, weil das die Station war, bevor du zum weltgrößten Verein gewechselt hast. Was ist der SVN Zweibrücken? Gibt es da eine Historie? Ich kenne es nicht. Kannst du mich mitnehmen?
Eine Historie eher weniger. Es ist SVN, Sportverein Niederauerbach. Niederauerbach ist ein Ortsteil von Zweibrücken. Das ist in der Nähe von Pirmasens. Und eine Tradition hat der Verein nicht. Der Trainer Peter Rubeck hat den Verein geprägt. Dort waren auch Investoren drin und haben dort versucht, den Verein Regionalliga tauglich aufzuziehen. Oberliga ging es einwandfrei. In der Regionalliga kamen dann Kosten auf den Verein zu, wo er dann später auch dran zerbrochen ist. Ja, also eine großartige Historie, Vereinshistorie hat er nicht. Er ist dann schon durch Mittel, mit finanziellen Mitteln auch hochgekommen. Ja, wenig Zuschauer, aber das spielt heutzutage leider keine Rolle mehr. Ne? Also leider Gottes. Ja, und da hat sich dann der Verein oder der Geldgeber sich können ein bisschen austoben. Und das hat dann tatsächlich gelangt, für in die Regionalliga zu kommen.
Okay, aktuell spielt Zweibrücken wo, in der Oberliga?
Nee, die sind jetzt mittlerweile noch viel tiefer. Ich glaube, die haben dann komplett abgemeldet und sind dann, ihre zweite Mannschaft wurde zuerst und die sind jetzt erst wieder Bezirksliga. Und es sieht jetzt auch nicht so aus, als würde der Verein nochmal hochkommen, weil ein anderer Zweibrücker Verein dort die Nase vorne hat jetzt mittlerweile.
Du hast schon angedeutet, in Homburg ist einfach ist mal auf deine Forderungen nicht eingegangen. In Zweibrücken hast du 7 Punktspieler als Stammspieler gemacht und dann warst du nur noch Ersatzspieler beziehungsweise gar nicht im Kader. Also irgendwie hat man gemerkt, das stimmt außerhalb des Sports nicht. Hast du dich sportlich wohlgefühlt in Zweibrücken?
Also sportlich war das jetzt schon ein anderer Ansatz. Ne? Wir wussten, wir kommen eher, Peter Rubeck ist eher bekannt für Kampf und Einsatz im Herz auf den Platz zu legen. Da gibt es lustige Anekdoten, wie er so Spiele angegangen ist. Herausragend, muss ich schon sagen. Also du hast gekocht, du hättest eine Waffe, hättest der Gegenspieler umgebracht, nach dem Motto. Ne? Also du bist bis in die Fingerspitzen, Zehenspitzen motiviert gewesen. Sportlich war es dann schon ein bisschen geil, weil er so geschafft hat, wir gegen alle oder alle gegen uns. Und dieses Bauerndorf und so hat er versucht, uns mitzunehmen. Und dann spielst du auf einmal in Mainz 05, gewinnst dort, du spielst gegen Freiburg, du gewinnst in Offenbach, in Mannheim. Das war schon klasse. Mannschaftlich habe ich auch keine Probleme gehabt. Mit dem Trainer auch nicht. Das Problem war dann halt eher da gelegen. Ich hatte dort noch einen Nebenjob gehabt, bei einem wie soll ich sagen, Lebensmitteleinkaufsladen, die bei uns der Hauptsponsor waren. Und dort habe ich mich nicht wohl gefühlt. Ich habe gesagt, ich will dann lieber mir einen eigenen Job suchen, vielleicht auch bei mir in der Nähe in Saarbrücken und nicht in Zweibrücken dann dort arbeiten, weil es mir ein bisschen immer auf die Uhr geguckt wurde, wie oft geht er auf die Toilette, wie oft diese so Spionage-Einsatz. Und da muss ich sagen, das hat mir dann gar nicht gefallen, weil ich mag so etwas nicht. War aber Hauptsponsor bei uns und dann kam der, der Investor und hat mich dann angerufen und hat gesagt, ganz trocken, du hast gearbeitet, du hast gespielt, jetzt arbeitest du nicht mehr, jetzt spielst du auch nicht mehr. Und dann ja, war es dann einfach so passiert. Ne? Und da habe ich auch noch eine Leistenverletzung beziehungsweise einen Leistenbruch gehabt. Der Arzt sagte, ich muss auf jeden Fall operiert werden. Der Verein hat das als Ausrede genommen, damit ich halt absichtlich entfernt bleibe. Ich habe auch dort in einer Trainingsgruppe B trainiert mit noch zwei anderen Spielern, die sollten sich schon auch umschauen nach neuen Vereinen. Und dann im Winter hat man mir gesagt, ich habe in der Rückrunde nichts mehr damit zu tun, darf mich nicht mehr umziehen in der ersten Mannschaft, entweder in der zweiten Mannschaft oder ich darf ablösefrei wechseln. Das war dann die Aussage vom Vorstand. Und passiert im Fußball, ist jetzt nicht so, dass ich daran zerbreche. Solche Dinge werden mir auch später vielleicht mal als Trainer auch passieren. Das sind für mich alles Erfahrungen gewesen, wo ich auch nicht nachtragend bin. Auch Peter Rubeck habe ich heute immer noch ein super Verhältnis, alles klasse. Er war jetzt ja weniger der Grund, aber ja, so läuft es dann manchmal im Fußball.
Ja, ganz offensichtlich bestimmt dann eben Einzelne, wie es zu laufen hat. Und damit ist eben schade, denn eigentlich ist ja so ein Verein ein Konstrukt aus mehreren mit einem breiten Vorstand, wo man sich dann eine Meinung bilden sollte. Aber offensichtlich gibt es dann eben auch da immer wieder, ob es jetzt Investoren sind oder einfach große Sponsoren, die dann mehr als nur eine Stimme haben und die sorgen dann eben manchmal auch für Probleme. Das merkt man ja in verschiedenen Bereichen. So, dann war aber die Situation so, du hast im Januar 2014 gesucht, wie geht's denn weiter? Denn ganz offensichtlich hattest du ja, du hast gesagt, du hast immer wieder den Blick aufs Traineramt gehabt, aber deine Spielerlaufbahn hattest du trotzdem noch nicht beendet. Du wolltest, oder nicht in dem Alter auf keinen Fall beendet, du wolltest zurück in die Regionalliga, hattest aber die Verletzung und dann ging es irgendwie nach Gera. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, hattest du auch noch andere Angebote, die du ausgeschlagen hast zu dem Zeitpunkt?
Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch Gespräche geführt mit Borussia Neunkirchen, das auch in der Nähe hier ist. Auch ein
ja, Traditionsverein.
Genau, ja. Und ich habe in der Verletzungszeit habe ich hospitiert bei einem ehemaligen Bundesliga-Profi, Joachim Trautmann. In der zweiten Liga hat bei Hannover gespielt. Der war bei uns in Saarbrücken bei einem Amateurverein, war der Trainer. Und ich habe gefragt, ob ich da mal ein bisschen hospitieren kann, mich mal ein bisschen einleben kann, weil der Verein auf dem absteigenden Ast war. Und so habe ich den kennengelernt. Und dann kam, er hatte Kontakt zu Sigi Held. Er hat es mir auch ein bisschen anders verkauft. Sigi Held, ich bin auch Sympathisant von Dortmund und hab dann gedacht, das wäre der Sigi Held von Borussia Dortmund von früher.
Das war er nicht.
Und mein Vater, mein Opa, die alle Dortmund-Fans, die waren sehr begeistert. Ja. Ich war auch dann sehr optimistisch und wie gesagt, dann war mit Wismut Gera, war dann schon sowas im Gange, so im Dezember. Hab mir dann YouTube-Videos angeschaut von dem Verein, von den Zuschauern auch, weil mich dann so etwas bei Traditionsvereinen immer interessiert. Gab es dann von Hallenturnier in Naumburg, habe ich dann, glaube ich, ein Video gesehen, wo ich gedacht habe, oh, komm, also wenn es die Möglichkeit gibt, werde ich das tun, weil ich schon mal ein Paradiesvogel auch bin und dann sage, komm, ich gehe jetzt mal ganz woanders hin. Ob das jetzt Süd, Ost, Nord, West ist, ist erstmal egal, aber mal raus aus dem Saarland und habe mich dann halt für Wismut Gera beziehungsweise für das Unternehmen entschieden, die gesagt hat, dass ich halt muss erst ein Probetraining machen bei Wismut Gera.
Was solltest du dann in dem Unternehmen machen? Also wie gesagt, das war ja eine unglaubliche Geschichte, eine Luftnummer, die es noch nie gegeben hat. Da sollten ja irgendwie von 500 Arbeitsplätzen war das Gespräch. Big Business in Gera. Und was sollte da deine Aufgabe sein?
Es ist immer ein schönes bei einem Bier diese Geschichte. Das will ich auch mit 80 noch erzählen. Es ist super. Das ist Dreijahresvertrag beim Unternehmen, beim Fußballverein kannst du Fußball spielen. Gespräch war super. Es war über Big Business war die Idee dahinter, dass es eine Sportfirma mit Ergebnisdienst erst anfängt. Über Ergebnisdienste, also über erste, zweite Bundesliga und so weiter, internationaler Bereich, Klicks generiert, Sponsoren findet, Videoaufnahmen macht vom Amateurbereich oder aus dem Umfeld von Gera oder in Thüringen, dort hochgeladen wird, um Klicks zu generieren und Ausstattung, pipapo, wäre alles da und klasse und hast du nicht gesehen. Meine Aufgabe war, ich soll dort irgendeinen Angestelltenjob machen, also im Büro, 16, 17 Uhr, war jetzt auch kein Problem für mich, solange es noch ein bisschen mit Sport was zu tun hat, sowieso nicht. Und da hat er noch mehrere Geschichten dahin dran gehangen, was Umfeld, da wird noch so was gebaut und das wird noch. Er hat geträumt, dass es eine Untersuchung von Sportverletzungen gibt und somit Präventionsmaßnahmen können gemacht werden. Also von der Idee her und wie es verpackt wurde, eine tolle Geschichte. Allerdings bei meinem ersten Tag, wo ich dann mit Joachim Trautmann dann dort 6 Stunden, 5, 6 Stunden hingefahren bin, kamen wir dann ans Unternehmen. Wir wussten ja nicht, was, wir haben gelesen, die Adresse, sehen den riesen Komplex und denken so, wow, was ist denn das schon für ein Unternehmen? Das war aber nur das Gründerhaus oder das ist, wo Firmen sich konnten einzelne Zimmer mieten, um
Genau,
dann
genau.
halt vielleicht irgendwann woanders was so übergangsmäßig dort zu bleiben. Wir haben erst gedacht, klasse Komplex, Bürokomplex schon, da kommen jetzt 300, 400 Mitarbeiter schon uns entgegen. Und dann kommen wir rein, suchen erst das Zimmer, sehen viele verschiedene Unternehmen. Und dann hatten wir hinten die 2 Zimmer entdeckt, die dann das Big Business waren. Und ja, kam dann ins Büro, noch sehr spartanisch eingerichtet. Und dann habe ich erstmal schon gedacht, okay, aber der Mann hat ein bisschen Erfahrung von der Altersstruktur her. Da wird schon was dran sein, ne? Und ja, war aber dann alles andere. Also es ist dann irgendwann aufgefallen, als wir dann sollten selbst die Klicks generieren auf der Seite und morgens um 8 Uhr hin die Seite 8-mal aufrufen und sonst was. Und wir haben uns dann eigentlich ein bisschen immer so, Joachim und ich, ein bisschen, ja, gedacht, was ist denn das hier? Also, was passiert doch gerade? Was machen wir hier? Was haben wir doch nur unterschrieben? Genau. Aber er hat es immer uns trotzdem alles super, war jeden Tag dort, die Atmosphäre war klasse. Er hat uns erzählt, die nächsten Schritte sind so und so aus. Und dann, ja, für mich war es dann halt einfach nur wichtig, ich wollte halt einfach Fußball spielen, dass ich dann halt zum Training von Wismut Gera halt konnte.
Also du hast ja dann warst neu als Neuzugang veröffentlicht worden bei BSG. Dein erster Auftritt war, glaube ich, in der Halle, wo du beim Hallenturnier teilgenommen
Als
hast, wo es
Zuschauer, ja.
genau. Und dann gab es das erste Testspiel gegen den FC Zeitz, damals 8. Liga, ein 3:1 Sieg für die BSG Wismut Gera und du hast als Verteidiger ein Tor geschossen, eins vorbereitet und die Begeisterung war grenzenlos. Und auch du, zumindest in den Interviews mit der Zeitung, warst zu dem Zeitpunkt offensichtlich irgendwie noch zuversichtlich, dass es alles gut wird, oder? War das nur
Nein, nein,
äußerlich?
nein, ich war schon der. Innerlich habe ich halt immer so ja, ein bisschen gedacht, okay, das könnte auch vielleicht irgendeine Luftnummer sein, aber ich habe es so jeden Tag gelebt, als würde es funktionieren. Oder als wäre da was hinten dran. Weil ich dann immer eher optimistischer Mensch bin und auch manchen Menschen erstmal auch Vertrauen schenke. Genau, und war es dann auch im ersten Training schon, hat man dann schon gemerkt, dass ich ein ganz anderes Fitnesslevel, spielerisches Level auch hatte, da gelangen mir auch extrem viele Tore, wo ich dann auch schon in der Kabine vorher war es immer so kritisch, neuer Spieler, der redet ein bisschen komisch, mir ging es genauso, da prallen schon 2 Welten aufeinander,
Klar.
Saarländisch und Thüringerisch und das war dann schon lustig.
Du warst ja tief im Osten. Du hast dir ja wirklich mit Gera auch so den zentralen Stadt im Osten ausgesucht. Also.
Genau, und dann noch als Name Vogtland, da hieß Vogtlandstraße, Vogtland Sparkasse. Und immer wenn ich gesagt habe, wie ist der Name, Robin Vogtland, komm, verarsch mich nicht, kam dann öfter wie einmal. Und ja, hat dann aber einfach schon auch ein gutes Verhältnis zur Mannschaft, weil sie gemerkt hat, okay, das ist ein guter Spieler, der uns vielleicht weiterhilft. Aber trotzdem, für mich ist das trotzdem dann der Anspruch, in jedem Training zu zeigen, jedem Spiel zu zeigen, auch dann im Testspiel will ich zeigen, hey Trainer, wenn du einen rechten Verteidiger nur aufstellen kannst, dann will ich das sein, weil da haben ja schon in der Hinrunde ein anderer rechter Verteidiger gespielt und da bin ich dann halt schon so professionell, wo ich auch dann einfach an den Konkurrenzkampf denke und mich da durchsetzen möchte, will und deswegen gibt es da kein Problem und sag dann, dass ich jetzt eine Nummer zurückfahre, nur weil es jetzt 2 Klassen unter der Regionalliga war. Also für mich war das dann da auch egal. Ich will in jedem Training zeigen, jedem Spiel zeigen, dass ich einer der besten Spieler bin. Und das hat dann auch direkt dazu geführt, dass da ein bisschen eine Euphorie da war.
Genau, also die 110 Zuschauer beim Testspielauftakt, die waren schon etwas besonders. Und man hat auch das Gefühl gehabt, bei dir, es gab kein Fremdeln, keine Distanz, auch der Fans nicht. Ne, irgendwie kein skeptisches Blick, irgendwie, Mensch, der kommt ja aus dem Westen oder so und jetzt hier im Osten. Nee, irgendwie hatte man das Gefühl, das passt. Hast du dich auch wohl gefühlt so? Also zumindest im Vereinsumfeld?
Ja, also auch ich war dann direkt innerhalb der ersten zwei Wochen, hat mich auch der Fanclub mich mal eingeladen, weil die auch da die Situation wollen wissen. Investor ist ja erstmal dann so erschreckend. Ich habe gesagt, dass es jetzt kein, er will gute Spieler holen in das Unternehmen, die zu Gera, ja, wie gesagt, hinschicken, Probetraining machen, und das sind dann Spieler mit einem Kaliber, die dann schon in der vierten, fünften Liga gespielt hätten, aber nicht vom Verein bezahlt werden. Also es ist jetzt nicht so, sondern wir werden vom Unternehmen angestellt, gehen dort auch arbeiten, nicht wie früher, wo man dann beim Unternehmen angestellt war und nicht hin musste. Also um da ein bisschen auch das Feuer zu nehmen, um auch den Fans zu zeigen, das wird jetzt nicht, der Verein wird nicht übernommen oder sonst irgendwas. Und deswegen, ich, wie gesagt, ich war auch immer früher in der Fanszene und das hat mich auch einfach interessiert, wie es halt bei Wismut Gera dann ist, und war für mich vollkommen klar, dass ich sofort auch den Kontakt oder so eine Einladung auch folge. Hab mich auch schon wohlgefühlt. Prinzipiell bin ich auch kein Mensch, der es ist sportlich oder lustig, immer ein bisschen paar Witze zu machen, Ost und West und dies und das, aber grundsätzlich sind wir alle gleich. Und von daher gab es jetzt für mich keine Berührungspunkte und habe es immer so ein bisschen in der Kabine, war es halt schon, hat meinen Spaß gehabt, weil bei jedem Satz, den ich erstmal gesagt habe, hat mich jeder gefragt, kannst du das nochmal langsam wiederholen, und was hast du gesagt, was ist das für Wort? Und gleichzeitig war es aber auch bei denen, habe ich nicht verstanden. Und das Einzige, wo ich muss sagen, es gab dann immer öfters mal eine Kiste Wernesgrüne, ich glaube, Wernesgrüne, das hat mir jetzt nicht so geschmeckt. Also da musste ich dann schon sagen, das Bier mussten wir dann gruppenzwangmäßig runterdrücken, aber da hatte ich meine Anpassungsschwierigkeiten. Aber ansonsten von der Stadt her war die halt schon, muss ich sagen, etwas verlassener, also weniger los. Ich war auch einmal mit Joachim Trautmann in der Barclays. Da hatten wir auch Bundesliga, wir gehen Bundesliga schauen, war eine Stunde vor Anstoß dort, um zu wissen, dass wir noch einen Platz kriegen. Und da war der Laden, der Barclays hat dann noch gar nicht aufgehabt. Und beim Anstoß, da waren vielleicht so viele Personen, die konnte man an einer Hand abzählen. Das war dann schon etwas, wo, weil ich gedacht habe, Gera ist eine Stadt und sonst, war dann schon ein bisschen weniger los. Jetzt abends bin ich halt als Spieler oder als Sportler eher früher im Bett und habe jetzt nicht die Partyszene so mitgekriegt. Aber jetzt so tagsüber war es dann schon sehr, wenig los. Dann schon ein bisschen einsam manchmal gefühlt. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich habe in den Hochhauskomplexen gewohnt. Joachim war öfters bei seiner Familie am Wochenende und dann war ich dann schon etwas alleine und das war dann schon ein bisschen, muss ich sagen, da hat man mal öfters mal gegen die Decke oder an die Wand geguckt und gewartet, bis man einfach Training war. Ne?
Das kann ich mir vorstellen. Aber nochmal ganz kurz, Joachim Trautmann war dann mit dort als dein oder Kompagnon, oder der war mit, weil er auch für Sigi Held gearbeitet hat und letztendlich auch diesem Luftschloss.
Genau. Okay. Der hat sollen dort auch mitarbeiten und hätte auch einfach sollen, der hat eine Fußballschule auch gehabt, vielleicht über so ein Jugendtraineramt dann dem Verein zu helfen. Also das war auch dann schon seine Ambition und war dann leider nicht so.
Okay, am 1. März 2014 gab es das erste Pflichtspiel auf dem Lindenberg in Weimar. Verloren wir 2-1. Das war etwas unglücklich, aber das war nicht so entscheidend. Viel entscheidender war, dass du dich da verletzt hast. Es war ein Muskelbündelriss, richtig?
Richtig. Das Problem war ein Muskelbündelriss, dass ich in Maximalgeschwindigkeit war. Mein Gegenspieler war deutlich schwerer wie ich, ist jetzt auch keine Kunst, ne, muss man auch dazu sagen, und hat dann sein Knie genau in meinen Oberschenkel reingestreckt. Überschlagen, höllische Schmerzen, war auch direkt schon zu sehen, das ist unwahrscheinlich dick und doppelt so dick schon wie mein linker Oberschenkel, Und durch den frontalen Schlag hat er mir unten drunter, hinterm Oberschenkel, die Muskelbündel gerissen. Also war auch dann in Weimar im Krankenhaus. Und das Erste, was die gesagt haben, das sieht nicht gut aus. Ich muss permanent überprüfen, ob ich meine Zehen spüre, weil auch eventuell auch eine Amputation droht. Weil es halt zu viel Blut in die Gefäße gelaufen ist. Da war dann schon, muss ich schon sagen, das war schon tragisch. Höllische Schmerzen, dann siehst du den Oberschenkel und dann kommt noch so eine Aussage und dass sie auf alles gefasst müssen sein. Ja, das habe ich mir dann schon ein bisschen anders da vorgestellt, das Debüt. Aber es ging noch gut los, wir haben noch 1-0 geführt. Und dann war es doch, glaube ich, in der 52. Minute oder 50. Minute, wo ich dann verletzungsbedingt schon musste den Platz verlassen. Und ja, das war dann schon sehr, sehr schmerzhaft.
Ja, das hat das Spiel geprägt, auch der gegnerische Trainer gegenüber den Medien dann nochmal, auch Genesungswünsche an dich. Also das war schon eine besondere Szene.
Und der Spieler hat auch persönlich sich bei mir auch nochmal entschuldigt, angerufen und es ist halt ein Zweikampf im Fußball, der manchmal unvermeidbar ist und ich teile auch gerne mal aus und jetzt hat es halt mich mal getroffen. Aber war trotzdem absolut fair, dass er noch angerufen hat, also Chapeau.
Es war dein erster von letztendlich zwei Einsätzen, Pflichtspieleinsätzen für die BSG Wismut Gera. Der zweite war dann am 17. Mai 2014. Es gab einen 2-0 Sieg und du hast dort nach einem Sololauf über die linke Seite für Marcel Hartmann aufgelegt, der mit einem Direktschuss das 2-0 erzielte. Und das sorgte dann nochmal so ein bisschen für Euphorie und ein bisschen Hoffnung. Es war trotzdem dein letztes Spiel. Ich denke, aufgrund der Umstände, die sich ja dann so auch nach und nach durchsetzten, jeder merkte, dass diejenigen, die schon von Anfang an sagen, hier stimmt irgendwas nicht, und es ist ein Traumschluss, die natürlich erstmal beschimpft wurden, aber jeder merkte dann, die haben dann doch irgendwie recht. Deswegen war es auch nicht verwunderlich, dass irgendwann relativ klar war, dass Robin Vogt dann nicht länger in Gera spielen wird, und da war auch letztendlich keiner böse. Aber wie fällt so deine Bilanz deines Ausfluges in den Osten der Republik aus?
War auf jeden Fall exotisch. also was mir einfach imponiert hat, ist, dass der Verein, ich verfolge den immer noch weiter. Also es ist jetzt nicht für jeden Verein, den ich gespielt habe. Dass er als Sechstliga-Verein so Fanszene hat und die Fangesänge, das war für mich vollkommen klar, auch nachdem ich verletzt war, das war ja das Auswärtsspiel, war dann zu Hause in ärztlicher Behandlung, also im Saarland, und die Zuschauer haben dann dieses Plakat Gute Besserung Robin gemacht und für mich war es vollkommen klar, ich will noch mal unbedingt auflaufen und kam dann vor dem Wochenende am 17. Mai, war dann noch ein Anruf, da war ich ja auch schon beim ersten Mannschaftsspiel in, komme jetzt nämlich auf den Namen, war ich schon dabei, wurde nur nicht hingesetzt und habe einen Tag später in der zweiten Mannschaft noch gespielt. War dann halt extrem sauer, weil man mir gesagt hat, ich kriege meinen Einsatz in der ersten Mannschaft, ein paar personelle Probleme, da waren ja nicht viele Spieler im Training oder im Spiel. Und dann hat man mir gesagt, ich muss nächste Woche auf jeden Fall nochmal kommen, weil sie Not am Mann sind. Und dann habe ich gedacht, okay, auf jeden Fall, aber habe gesagt, ich will auf jeden Fall mindestens eine Minute spielen. Und wurde dann zehnt raus und habe dann dieses Torvorlage gemacht. Und dann war noch, glaube ich, der Vater vom Rico Heuschkel. Für den ging es ja noch um die Torjägerkrone. Und der war dann links an der Seite von mir. Und dann ruft der Rico, lauf immer mit. Der Robin legt dann noch ein, zwei auf. Und ich habe aber noch im ersten Sprint schon brutal gepumpt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Aber wie gesagt, war ein schönes Erlebnis. Hab dort noch mit dem einen oder anderen länger Kontakt gehabt, aber mittlerweile verflacht das dann auch immer mal ein bisschen. Verfolgt aber, was der Verein gemacht hat, immer noch. War dann auch schön, dass in der Oberliga noch mal war. Wurde aber auch noch, es war ja dann der Herr Fiedler, der im Vorstand war, der hat dann schon auch versucht, noch dran zu setzen, um mich zu halten.
Okay, schön.
Also es ist jetzt nicht so, dass es dann einfach mal gesagt hat, wir trennen uns komplett. Es war schon mein Wunsch. Musste dann aber allerdings eine Ausbildung anfangen und dann halt mit einem Umzug und mit einem Ausbildungsgehalt kommt man nirgendwo weit. War dann für mich klar, okay, da kommen wir halt nicht auf einen Nenner. Leider Gottes hat es dann halt einfach, aber es muss schon sagen, es hat mich gefreut, dass schon versucht wurde, mich zu halten. Und immer auch ein guter Auseinandergang.
Ja, und wie gesagt, die Erinnerungen an dich sind durchweg positiv, natürlich immer mit einem Schmunzeln. Das hat aber weniger mit dir zu tun als mit dem Big Business, das dann tatsächlich nicht stattfand. Du bist dann direkt aus Gera, aus der Verbandsliga Thüringen in die Oberliga Rheinland-Pfalz Saar gewechselt, hast dort nochmal ein Jahr in der Oberliga gespielt. War zu dem Zeitpunkt, war das für dich klar, dass es nicht mehr in die Regionalliga geht, oder war das für dich so eine Zwischenstation, wo du gedacht hast, na, ich will jetzt nochmal in der Oberliga nochmal fit werden und dann greife ich nochmal an?
Also genau, das war schon auch der Plan, dass der Verein war unwahrscheinlich ambitioniert. Jahrelang haben die dran gesetzt. Das war über, das ist ja die sogenannte Schuh-City hier im Südweste. Da war dann auch schon großes Potenzial vorhanden. Jetzt zuschauertechnisch halt eher nochmal finanziell. Man wollte seit Jahren in die Oberliga. Für mich hatte dann noch der ausschlaggebende Punkt war dann der Trainer Sascha Hildmann, der jetzt bei Preußen Münster Trainer ist. Der hat zu dem Zeitpunkt gerade sein Fußballlehrer gemacht, in dem Jahr, wo ich dann dort war. Und da war der direkt an der Basis dran, wo ich irgendwann mal will 8 Fuß fasse. Und da habe ich gedacht, okay, der Verein will aufsteigen, ich will 8 nochmal in die Regionalliga. War super Gespräche mit den Verantwortlichen gewesen. Und es wäre auch keine, wie soll ich sagen, war auch keine Durchgangsstation, sondern die wollte in der Regionalliga auch sich etablieren und wollte halt einfach von dem Trainer, der von Montag bis Mittwoch als Fußballlehrer arbeitet, halt Donnerstag, Freitag wissen, wie trainiert er uns, wie packt er uns an, um einfach da nochmal neuer Input zu kriegen für mein späteres Leben als Trainer, in Anführungszeichen. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt. Aber wie es überall dann nur ein bisschen blöd läuft, hat dann nachher der Trainer ist am 30. Spieler entlassen worden. Mein Konkurrent, der dann für mich letzte 4 Spiele absolviert hat, kam aus dem Ort Hauenstein. Da war dann auf einmal, war ich die letzte 4 Spiele, man war Erster, hat man mich rausgeholt. Ich war dann auf einmal nicht mehr auf der Stammformation. Und hat am letzten Spieler das Duell gehabt, Erster gegen Zweiter. Und da haben wir 2-0 verloren. Und dann musste man in die Relegation. Und dann hat der Verein nochmal auf mich gebaut in dem Spiel. Dort haben wir dann ins Ends gespielt in Lehnertz und hatten dann zu Hause gegen Balinger SC. Unentschieden hätten es gelangt. Und da hat man mich auch nochmal mit auf die Bank gesetzt. Und ja, der Spieler jetzt auf meiner Position hat ein unglückliches Spiel gemacht. Einfach wegen der Erfahrung. Ach, hat man das einfach gemerkt, dass er noch nicht so reif dafür ist. Und meiner Meinung nach bin ich da schon richtig sauer gewesen, dass man mich da nicht hingesetzt hat und hat mal versucht, mich in der Halbzeitpause hinzusetzen. Da hat man aber schon 2-0 hingelegen und da war es dann schon schwierig, der Aufstieg. Ich habe dann verpasst. Ich habe mich ein bisschen verkracht danach, weil es halt einfach ich nicht zufrieden war, warum man mich auf Emo nach einer Supersaison, meiner Meinung nach, und ich muss sagen, ich kann das schon noch ein bisschen einschätzen, weil ich mich auch immer selbst auch kritisiere und versuche zu arbeiten an meine Fehler, weil ich mich ja schon immer an der Trainerperspektive gesehen habe. Fand ich das einfach unverantwortlich, mich letzte 4 Spiele rauszunehmen und im entscheidenden Relegationsspiel dann auch noch auf die Bank zu setzen und nachher nach dem Spiel zu sagen, es war ein Fehler von uns. Und das war dann der Grund, wo ich gesagt habe, okay, jetzt machst du irgendwann mal Ausbildung und machst Plan B, machst den Trainerschein.
Okay, und das ist also am 8. Juni 2015 gab es die Veröffentlichung, die Sportfreunde Köllerbach, die zu dem Zeitpunkt und auch heute in der Saarlandliga spielen. Das ist dann eben die erste Liga, Verbandsliga des Saarlandes. Bist du zu den Sportfreunden Köllerbach gewechselt? Die haben das an dem Tag veröffentlicht. Und damit war klar, deine Spielerkarriere im Bereich des Profifußballs, die endet im Prinzip hier. Und wie du sagst, die Zielrichtung war offensichtlich, du möchtest sowohl spielen als auch vor allem die Trainerlaufbahn voranbringen. Aber vielleicht zu Köllerbach, weil du immer noch dort tätig bist oder wieder dort tätig bist, beschreib uns vielleicht ganz kurz Verein und Ort.
Also Sportfreunde Köllerbach ist relativ zentral, leicht südlich Richtung Saarbrücker Raum. Im Saarland ist eigentlich der Ort mit den meisten Blitzer, was die Quadratkilometeranzahl angeht. Ansonsten hat er halt einfach Historie, dass er direkt neben dem Stadion alte Burgruine hat, dass er das Wappen von Köllerbach prägt. Ist eigentlich ein familiär geführter Verein, wo aber immer bekannt dafür ist, Spieler, die woanders gescheitert sind oder Spieler, die namhafte Spieler auch zu holen, den Jobs zu vermitteln oder bei der Jobsuche zu helfen. Ja, dann hat man dann versucht, dann einfach beruflich zu helfen. Und da muss man sagen, ist Köllerbach ein gut geführter Verein und unwahrscheinlich interessant dafür. Es kam halt, man hat ein paar Zuschauer aus dem Ort, es ist kein großer Ort, vielleicht so 3.000 Einwohner. Aber es kamen immer mehr Zuschauer eigentlich von außerhalb, die, weil Köllerbach immer gut gepflegter Fußball gespielt hat, dann sich einfach wohl ein gutes Fußballspiel angucke. Und zusätzlich, was mich sehr freut, ist, man hat viel immer auch, es ist manchmal, in Köllerbach gibt es keinen Unterschied zwischen Nationalitäten. Man hat da teilweise 14, 15 verschiedene Nationalitäten im Kader drin. Das ist nicht immer einfach. Aber Köllerbach sagt, nee, wir sind eine Familie, wir stehen gegen Rassismus. Und ja, das war dann auch der sportliche Leiter, der mich dann geholt hat. Der hat auch schon seit 2011 versucht, mich nach Köllerbach zu holen. Und hat mir alle halb Jahr in der Transferperiode geschrieben. Und irgendwann habe ich gedacht, das muss auch mal belohnt werden. Und habe gesagt, komm, der Verein hat das Ziel, klare Ziel gehabt, 2015, 16 sofort aufzusteigen in die Oberliga. Weil er dort auch jahrelang vorher gespielt hat. Und da würde ich meinen Teil dazu beitragen.
Es gab also keine Verbindung aus der Vergangenheit dorthin, sondern tatsächlich war es der regelmäßige Kontakt zum sportlichen Leiter, der dich jetzt letztendlich so lange Zeit dorthin geführt hat.
Genau, also ich habe irgendwann gedacht, der ist so fußballbekloppt, dass der jedes Halbjahr mir schreibt und auch schon zur Homburger Zeit, der macht dort Spiele, gucke. Also klasse, wie er das Gefühl hat, auch nicht nachhaltig oder nachtragend, dass man immer wieder abgesagt hat. Und ja, und dann hat er halt gesagt, wie sieht's aus, welche Ausbildung mache. Und dann war es wirklich gerade genau der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich will Ausbildung machen, ich will bei euch in der Jugendarbeit was machen, ich will mich als Trainer irgendwo finden und so langsam erste Schritte mache. Und habe jetzt noch nicht so weit gedacht, dass ich irgendwann, mein Ziel war es eigentlich mit 30 in der Saarlandliga oder im aktiven Bereich Trainer zu werden, dass ich dann halt im ersten Jahr direkt schon ein halbes Jahr Co-Trainer wurde, hat mich schon gefreut. Und dass ich dann dort viel konnte, bewege oder machen konnte, war dann ein 3-Jahres-Vertrag, weil die Ausbildung auch 3 Jahre lang ging. War es für mich vollkommen klar, dass ich da halt jetzt mich ein bisschen entfalten will. Und der Verein hat auch jemand gebraucht, der ihnen mithilft bei Entscheidungen. Ich habe Spieler gescoutet, Gegnerbeobachtungen schon gemacht und das auch teilweise schon als Spieler, wo ich in der Funktion war. So, und da hat der Verein halt einfach gesagt, ja, wie gebe ich dir die Chance, kommst du mal erst mit als Co-Trainer. Und dann haben wir leider, sind wir Dritter geworden, erste Jahr, wo ich Trainer als Co-Trainer war, und hat sich dann trotzdem entschieden zu sagen, der Cheftrainer kriegt jetzt keinen neuen Vertrag, Robin, du bist nächstes Jahr jetzt der erste Mannschaftstrainer. Das hat mich dann schon gefreut, aber das bringt dann auch schon eine Verantwortung.
Das war von Anfang an so geplant, dass du den Trainerjob in Köllerbach übernimmst, oder hat sich das so entwickelt?
Nee, da haben wir eigentlich nie drüber geredet. Es war geplant, dass ich in der Jugend arbeite und Jugendkonzept und wie man halt versucht zu trainieren, wie man die Jugendkinder ein bisschen abholt vom klassischen Training, sondern eher so Synapse-Training, sprich man schmeißt einen Tennisball hoch, spielt einen Pass mit dem Fuß mit dem Ball und fangt den Tennisball wieder, dass man mehrere Sachen gleichzeitig macht, um solche Ideen einfach mitbringe. Und das war eigentlich mein Ziel, dass die Jugendarbeit gefördert wird. Und ich war halt A-Jugendtrainer und da hat der Verein halt einfach diese neue Entscheidung, eine neue Richtung in Geschah. Und das war vorher nicht beabsichtigt, aber natürlich, wo die Gespräche mit mir geführt wurden, war für mich vollkommen klar, viele Chancen gibt es nicht, in der 6-Liga-Trainer zu sein. Ich werde es auf jeden Fall riskieren.
Was für eine Ausbildung hattest du zu dem Zeitpunkt? Hast du da schon Trainerkurse besucht gehabt?
Zu dem Zeitpunkt hatte ich gerade in dem gleichen Sommer noch zu Hauenstein-Köllerbach-Zeit und im Wechsel habe ich gerade B-Schein gemacht, B-Lizenz. Ja, hat mir aber auch schon, wie gesagt, weil so viele Trainer ab meiner Jugend, ab 18, 19, dass ich wusste schon, dass ich Trainer wäre, habe ich mir schon Trainingseinheiten aufgeschrieben, wieso, weshalb, was gemacht wurde und habe mich da einfach immer mit Büchern weitergebildet und ja, das war schon immer meine Intensität, seit ich eigentlich Fußballmanager 2013 gespielt habe.
Nun habe ich das die von Zahlen, glaube ich, nimmt die Zahl der Einsätze in Köllerbach dann kontinuierlich ab, also wo du eben auch parallel Spieler warst. Trotzdem warst du ja eine Zeit lang tatsächlich Spielertrainer. Und das ist doch eigentlich nicht ganz einfach, dann auf der einen Seite auf dem Platz zu stehen, auch mal einen Fehlpass zu machen, auch mal einen Fehler zu machen und dann seine Mitspieler als Trainer dann wieder als Autorität erscheinen zu wollen. Ich habe das immer persönlich für unmöglich gehalten, dass Spielertrainer ein erfolgreiches Konzept sein kann. Nun bin ich davon vor einiger Zeit schon in Gera überrascht worden. Wir hatten mit den Frank Müller einen ganz hervorragenden Spielertrainer und ganz offensichtlich, das zeigen ja die Zahlen, scheint es auch bei dir ganz hervorragend zu funktionieren. Ist meine Skepsis gegenüber der Position eines Spielertrainers völlig unbegründet?
Nee, ich teile die Skepsis auch schon etwas. Also ich habe es bei mir selbst gemerkt, in der Rolle als Spielertrainer war es natürlich auch immer so, genau das, was du gesagt hast. Du hast ein bisschen dann diese, spiele ich jetzt einen Fehlpass, spiele ich jetzt einen langen Ball. Der Mitspieler traut der vielleicht zu mir nichts zu sagen, nur weil ich einen langen Ball gespielt habe. Aber wenn ich als Spieler auf dem Platz bin, dann will ich auch von meinem Mitspieler behandelt wäre als Spieler und sagen, komm, konzentrier dich nochmal oder komm, gib weiter Gas. Das war dann immer so eine Sache, wo es schon schwierig dann war für Mitspieler und auch für mich. Zusätzlich kam es noch, dass in der ersten Saison es gar nicht so gut gelaufen ist, weil wir eigentlich schon nach dem dritten Platz vorher uns erhofft haben, nochmal dort drin zu starten. Wurde ich dann halt allerdings nur Siebter. Und am Anfang hat es auch nicht so gut ausgesehen. Und das Problem ist ja auch dann als Trainer, du musst unwahrscheinlich viel überlegen. Ach, am Tag vorm Spiel schon. Das heißt, der Schlafrhythmus ist gestört. Morgens, du hast noch Entscheidungen zu tragen. Du musst noch dem inneren Spieler mitteilen, dass er heute nicht spielt von Anfang an, weil dich so entschieden hast. Ich mache das eher lieber unter vier Aue, wie nachher, dass er in die Kabine kommt und er ist überrascht. Und gleichzeitig muss ich mich wieder auf mein eigenes Spiel konzentrieren. Das hat mich dann sehr schnell mich sehr schnell gereizt im Spiel. Da muss ich sagen, da haben wir mit dem Verein ausführlich gute Gespräche gehabt, wo man gesagt hat, was können wir verbessern. Ich habe gesagt, ich will noch, ist auch alles immer finanzielle Sachen, ob man sich einen Trainer hinstellt, Spielertrainer, das kommt ja auch alles immer bei Amateurvereinen. Es ist sehr schwierig. Und ich habe gesagt, ich will noch spielender Co-Trainer noch mit haben. Und da haben wir uns eine Mannschaft zusammengestellt, die von vielen Spielern aus dem NLZ, aus Köln oder aus 60 München, VfB Stuttgart, Mannschaft zusammengestellt, wo die Erwartungshaltung auch schon war. Also wir hatten dann noch Sportdirektor drin, der hat danach zu mir auch schon gesagt, Robin, am 10. Spieltag wird abgerechnet, wir wolle einfach vorne mitspielen. Und das hat die ersten zwei Spiele in der neuen Saison auch nicht gut hingehauen. Da kam es schon, war dann schon auch ordentlicher Wind, Widerstand, wo ich gespürt habe. Und war dann halt aber einfach nachher, nach dem ersten Sieg, ist dann sofort, dann waren wir auf immer 17 Spiele umgeschlagen. Dann hat auch die Mannschaft so langsam gemerkt, ey, Robin, klasse. Mein Vorteil war, dass mir dominant die Mannschaft hatte. Und ich sage, ich muss sehr fordernd bin als Trainer, weil ich halt viel im oberen Bereich mitgespielt hat für die Liga. Obere, erste, zweite, dritte Liga habe ich jetzt nie gespielt. Aber jetzt für Saarlandliga, für Mensch aus dem Saarland, ist es schon schwierig, in der vierten Liga zu spielen. Und wir hatten viele Spieler, die halt fußballerisch gut ausgebildet worden sind und gutes Training gewohnt waren und mich auch immer wieder gesagt haben, Robin, das war klasse Training. So eins habe ich bei 60 München schon mal gehabt. Und das hat mich gefreut, das hat mich angespornt. Und das hat die Mannschaft dann auch irgendwann zurückgezahlt. Und irgendwann war auch dann die Konstellation so, dass sagen die letzten Spiele, jetzt wo es auf die Meisterschaft losging, wir waren dann punktgleich teilweise mit Elversberg 2, war ich danach gar nicht mehr im Kader oder habe mich auch nicht mehr aufgestellt. Und dann hat es einfach der Mannschaft den Sprung, der Funk ist da einfach übergesprungen. Und da haben wir es dann leider an der Relegation verpasst gegen Dudenhofen, in die Oberliga aufzusteigen.
Der Verein stand dahinter, ihr wolltet in die Oberliga aufsteigen, also das ist ja gerade in unserer Region immer mal nicht so selbstverständlich, dass jemand, der die Verbandsliga gewinnt, oder hier war es ja die Vizemeisterschaft, dass der dann auch in die Oberliga aufsteigt, eben weil es doch nochmal wirtschaftliche Herausforderungen ist. Hier stand der Verein sofort dahinter, der Verein will in die Oberliga, oder?
Genau, also ist natürlich auch immer, das gefällt mir halt bei Köllerbach sehr gut, Da gibt es jetzt klassisches Modell. Wir versuchen erstmal Spielerjobs zu organisieren. Und dann gibt es bei uns nur dieses Modell, dass sie halt ein Fahrtgeld bekommen. Und das wird nach Trainingseinheit aufgeteilt. Also das heißt, wenn er nur zweimal in der Woche ins Training kommt, kriegt er auch nur für die 2 Tage das Trainingsgeld, dieses Fahrtgeld. Und so ist es dann für uns unabhängig. Wenn du jetzt aufsteigst in die Oberliga, fährst du ja meistens mit einem Bus hin. Da hast du vielleicht eine Kostenaufwand Bus. Dann kannst du aber mit Zuschauer, weil wir schon für so Vereine haben, auch Fanclub, Zuschauer haben. Dann hättest du können mit dran, dass Hälfte Zuschauer, Hälfte die Spieler besetzt hätte. Dann hättest du auch die Buskosten wären niedrig gewesen. Und von daher war es für uns kein finanzieller Mehraufwand gewesen. Und muss ich auch immer wieder sagen, im Amateurbereich kommen ja Gott sei Dank momentan auch viele Artikel raus, wie viel Gehälter dort bezahlt wäre. Ja, wenn ich aber einem Spieler in der 6, 7, 8 Liga 500, 600 Euro bezahle und er steigt dann auf, dann will er natürlich mehr Geld, weil er vielleicht mehr muss trainieren oder weil er dann nicht mehrere Fahrten hat. Und bei uns ist es ganz klar die Rangordnung, nee, hier kommst du zu uns, wenn du einen Job brauchst oder Job willst oder guter Job schon hast. Und dann kannst du nur noch über Fahrtgeld. Da musst du Fahrtgemeinschaften suchen. Das hat nochmal dann auch einen ökologischen Ansatz, damit halt einfach weniger Sprit verbraucht wird. Wir haben LED-Flutlichter gemacht. Der Verein hat ein Konzept, um nachhaltig Fußball zu spielen. Wir haben kein Plastik im Stadion. Wir haben Fanartikel verkauft. Wir haben da ehrenamtliche Leute, die so Dorfverein zusammenschweißen. Die Jugendabteilung dankt uns momentan. Dort ist super Jugendart, was gemacht wird. Und die Jugendspieler kommen, die Spiele von der Erstmannschaft gucken. Und dort ist einfach Idee, Konzepte hin, wo dann der Verein sagt, nee, wenn wir aufsteigen, die Oberliga, spielen wir in der Oberliga, das wird uns nicht mehr Geld kosten. Wir wären vielleicht 4 Trainingseinheiten haben, dann wird vielleicht das eine oder andere Fahrtgeld mehr bezahlt. Aber das ist alles noch im Rahmen, weil Gott sei Dank, im Saarland fährt man keine 100 Kilometer zum Training, sondern man fährt vielleicht nur 8, 12, 13, 14 Kilometer. Und die Idee haben wir auch einfach dann so der klassische baskische Weg. Wir wollen schon Spieler aus der Umgebung holen. Und wie gesagt, viele Spieler haben vor uns, vor Köllerbach, keinen Job gehabt. Die haben jetzt mittlerweile Job. Die sind jetzt mittlerweile verheiratet. Der eine oder andere hat schon ein Kind. Und das ist dann als, da geht im Vorstand das Herz auf, wenn vor allem nachhaltig arbeitet, Spieler sich mehrere Jahre jetzt dort sind. Dass dann dort dass da so immer eine Idee und eine Konzepte hintersteckt.
Ja, das klingt ja alles rund und nach wirklich einem schlüssigen Konzept. Aber eins will dann nicht so richtig passen. Am 13. Dezember 2018 kam die Nachricht raus, Robin Vogtland will nicht mehr in Köllerbach trainieren, sondern will zur Spielvereinigung Querschied wechseln.
Sportvereinigung.
Über diesen... Wie bitte?
Sportvereinigung Querschied.
Entschuldigung. darüber hatten wir vorhin schon gesprochen, dass das dein Geburtsort ist. Was gab den Ausschluss, den Ausschlag für diesen Wechsel?
Für mich war klar, dass ich auch im nächsten Jahr auch noch den DFB-Elite-Schein mache. Ich bin dann ein Mensch, der dann schon sehr die Herausforderung sucht. Ich habe gemerkt, wir waren zu dem Zeitpunkt mit Köllerbach 2. gewesen. Wusste, war ich mir ziemlich sicher, dass man bis zum letzten Spiel da, dass es noch um alles geht. Hab aber gedacht, okay, ich will irgendwann, es ist mein Ziel, in den bezahlten Fußball zu kommen. Das ist mein absoluter Traum. Und ich wollte unbedingt neue Erfahrungen sammeln. Und mit Querschied, mein Opa, ganze Verwandtschaft kommt ja von dort. Ich auch, mein ganzer Kollege spielt in der 2. Mannschaft. Der Verein hat gesagt, ey, wir finden das Köllerbacher Modell klasse. Ich soll hier dort deine Teile zu beitragen. Sie wolle genau das, was in Köllerbach gemacht wird, wolle ein bisschen kopieren mit ihrer eigenen Identität. Zusätzlich hat man noch gefallen, dass dort auch unwahrscheinlich großes Fanpotenzial ist. Man hat einen Rasenplatz, man hat eine Kunststraße. Man hat dort noch, der Ort ist ungefähr doppelt so groß wie Köllerbach. Und dementsprechend ist dort halt auch alles, du kannst in keine Kneipe gehen in dem Ort, da wird sich nicht über Bayern München unterhalten, da wird sich über die Sportvereinigung Querschied unterhalten. Und mich kennt halt jeder in dem Ort und da habe ich halt echt das als reizvoll empfunden und war es auch. Und habe gedacht, ich will jetzt nur einfach weiter wachsen, was anderes sehen und wusste aber, dass Köllerbach so gut geführt ist, ich kann das jetzt einfach, sage ich mal, jemandem die Hand geben, dass es weiter gut läuft, ohne schlechtes Gewissen zu haben, ohne mich... Funktioniert das nicht? Das wäre ja schlimm, wenn jemand, wenn der Verein abhängig ist vom Trainer, also wir genau umgekehrt sind. Aber ich habe einfach gutes Gefühl dass wenn ich gehe, Cache Aberhaufen erlasse und dass ich dort was Neues kann starten.
Okay, dieses neue Starten dauerte nur ein Jahr. Das hat offensichtlich dann nicht so funktioniert. Als Ziel wurde die Etablierung der Saarlandliga ausgegeben. In der Abbruchtabelle stand Querschied auf dem 11. Tabellenplatz. Und trotzdem gab es unterschiedliche Vorstellungen über die sportliche Ausrichtung. Das so heißt zumindest in den offiziellen Meldungen. Irgendwie passt das nicht zusammen, weil eigentlich ist doch das erreicht, zumindest mit dem 11. Tabellenplatz, was man wollte. Aber irgendwie hat es dann nicht gepasst, obwohl es dein Heimatort war, obwohl du dort bekannt warst, aber irgendwie hat es nicht gepasst.
Nee, also das hat auch dann Grund war zum Beispiel auch mit gewesen, dass wir uns, wir hatten immer noch ein gutes Verhältnis, das verfolgt den Verein natürlich auch weiterhin. Sportliche Ausrichtung oder der Verein wäre das Jahr vorher beinahe abgestiegen. Dann ist mal Elfter geworden, war das ganze Jahr lang im ruhigen Fahrwasser. Ich bin danach schon ein Typ, der fordert. Also fordert jetzt in dem Sinne, ich wollte schon haben, dass mir, ich habe Anfang Oktober Spielerliste mit 100 Spieler dann schon mal auf den Tisch gelegt, die wir uns scouten können. Wir können es jetzt aufteilen, wir sind im ruhigen Fahrwasser, wir werden wahrscheinlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir können uns jetzt da halt Talente scouten, der geht den beobachten. Wenn jemand als gut empfunden wird, dann geht ein anderer Beobachter, damit man mehr Eindrücke von dem Spieler hat. Das war meine Idee. Grundsätzlich, ach trotzdem, wenn es alles gut läuft in einem Verein und mal Elfter wird, denke ich mir auch schon, warum sind wir Elfter und warum sind wir nicht Neunter? Und wollte auch schon die Mannschaft vorantreiben. Da ist mir auch ein bisschen der Konkurrenzkampf hat mir gefehlt in der Mannschaft. Obwohl dem einen oder anderen Spieler auch schon eine Konkurrent hinsetze. Allerdings jetzt Konkurrent in dem Sinne junger Spieler, damit man dann noch ein bisschen formen kann, ranführen kann, gleichzeitig die Mannschaft verjüngt über die nächsten Jahre, sondern der Verein dann halt war mit mir eigentlich auch schon mündlich verlängert, dann halt aber auch Anfang Januar dann die Ausrichtung, Robin, nee, wir werden uns vielleicht für was anderes entscheiden oder ich krieg noch die Vorbereitung noch, man wird noch gucken. Und dann hat man sich anders entschieden, ist absolut berechtigt, prinzipiell ist nichts unterschrieben. Das wird Situationen sind, die es wahrscheinlich auch öfters gibt oder mehrere Trainer betrifft. Allerdings diese sportliche Ausrichtung, es ist hier auch im Saarland dann immer ein bisschen rübergekommen, dass ich mit aller Gewalt wollte aufsteigen. Schwierig, weil man kann nicht sagen, wenn man aufsteigen will und wirklich aufsteigen, das sind zwei Paar Schuhe. Sondern ich will den Verein halt einfach noch nur Tick mehr Konkurrenz und der Verein hat aber gesagt, nee, wir wollen ein bisschen was anderes und konnte es aber anscheinend dann dazu animieren, weil es dann doch den einen oder anderen Kracher noch verpflichtet haben, dass sie vielleicht dann trotzdem noch gedacht haben, weil ich wusste, dass dieses Jahr die Situation, dass wir gute Mannschaften in der Klasse haben und mit dem gleichen Personal wäre man nicht Elfter geworden, sondern vielleicht Schritte zurück gemacht. Deswegen habe ich halt schon gesagt, wir brauchen noch Qualität. Und hat man mir dann halt gesagt, nee, braucht man nicht. Und bin aber froh, dass der Verein dann doch noch die Qualität gekriegt hat, dass sie halt jetzt auf dem dritten Platz momentan sind.
Was mir aufgefallen ist, sowohl als du nach Querschied gewechselt bist, ist das schon im Dezember kommuniziert worden und auch der Wechsel dann wieder zurück nach Kolopa ist auch im Januar kommuniziert worden. Wenn ich so an meinen Verein denke, da erfährt man gerade so zur jeweiligen Pause, was da für Veränderungen stattfinden. Aber überhaupt ist das in Thüringen, also kann ich mich an so eine langfristige Kommunikation kaum erinnern. Ist das üblich, dass man im Prinzip ein halbes Jahr vorher, dass man da plant, ist völlig klar, aber dass man das schon so kommuniziert, so offen, das ist immer recht frühzeitig und transparent, finde ich.
Erster Linie ist das war es auch für Köllerbach wichtig, weil in dem Jahr ist der Topstürmer auch gestorben. Der Verein war in dem Jahr am Zerbrechen und also in dem Jahr, wo ich dann gerade gegangen bin, ist dann wirklich halt solche Schicksalsschläge passiert. Wo der Verein immer noch zu knabbern hat oder die Mannschaft und im Januar für mich war es vollkommen klar, wo ich wusste, mit mir verlängert man nämlich oder beziehungsweise Querschied hat schon ein neuer Trainer und ich kriege dann so mit, wie andere Trainer schon Spielergespräche führen und ich sitze daheim und gucke mir die zweite Bundesliga an. Ja, für mich war dann vollkommen klar, ich will unbedingt irgendwas machen, der Kontakt bei Köllerbach ist nie abgerissen. Und wichtig war halt für Köllerbach, dass dann die haben ja auch schon Spielergespräche geführt. Und vieles war im Stocke, weil die haben den Trainer im Winter entlassen, haben eine Interimslösung bis zum Sommer gehabt. Und viele Spieler wollten noch nicht unterschreiben im Sommer, weil sie nicht wussten, wer der Trainer wird. Und deswegen muss man das auch dann kommunizieren oder frühzeitig kommunizieren, dass die Spieler auch Klarheit haben, okay, Robin macht nächstes Jahr Trainer, ich will jetzt noch ein Gespräch mit dem Trainer haben und dann unterschreibe ich eventuell. Also es hat dann schon die Zeitgründe gehabt. Für uns kam dann Gott sei Dank Corona, dadurch konnten wir halt auch viele Zoom-Meetings machen. Also Gott sei Dank Corona in Anführungszeichen, das ist natürlich, ne, also jetzt fußballerisch. Dadurch konnten wir halt, hat sich das ein bisschen entschleunigt und man konnte sich halt direkt schon verständigen, wem verlängern wir, wer geht weg, wer ist momentan unsicher. Und somit mussten wir dann schnell schon im März unwahrscheinlich viele Gespräche, Meetings über Zoom stattfinden. Ja, das war dann, dass wir einigermaßen schlagkräftige Truppe hatten. Weil, wie gesagt, es ist immer noch in der Mannschaft drin mit dem Stürmer, dass der halt vor einem Jahr gestorben ist plötzlich. Und ja, das macht was mit der Mannschaft halt einfach aus. Und für mich war es dann klar, ich will dem Verein auch jetzt einfach wieder helfen. Und ist auch dann immer so die Frage, im Januar, Februar, ich will mal so hoch wie möglich trainiere. Es kam eine Anfrage drin, ein bisschen weiter unterklassig. Und ja, ich will halt, suche die Herausforderung und war momentan dann auch der einzige Verein in der Saarlandliga, der gesagt hat, Robin, wie sieht's aus? Wir suchen dich, die Mannschaft will dich, weil die Mannschaft hat auch im Vorstand klar gemacht, es wäre cool, wenn der Robin wieder kommt. Und der Vorstand hat aber dann trotzdem auch noch andere Gespräche, was Legitimes geführt. Und ja, dann sind wir natürlich nochmal zusammengekommen und versuchen jetzt wieder was in die Richtung zu lenken.
Weil du es gerade angesprochen hast, wie war das im Saarland, die Diskussion um Corona und die Fortsetzung der Liga? Wir in Thüringen hatten eine ähnliche Diskussion wie in Bayern, dass man erst fortsetzen wollte, also die Saison über 2 Jahre und dann doch abgebrochen hat. War das im Saarland eine lange Diskussion oder war relativ schnell klar, wie man damit umgeht?
Nee, also das ist klar, diskussionsfreudiges Volk ist es Saarland. Ach, wenn der Anna vielleicht recht hat, versucht man dann trotzdem immer noch mal zu sagen, nee, hast doch nicht recht. Das ist dann so ein bisschen das, was mich auch immer stört. Ich muss sagen, dass der Verband versucht hat, natürlich erstmal alle Optionen offen zu halten. Weil es natürlich klar ist, wenn ich jetzt Verbandsverantwortlicher bin, möchte ich jetzt nicht derjenige sein, der irgendwas beschließt und die Politik, ich muss immer erstmal warten, was macht die Politik. Und ich fand es gut im Saarland, die haben die Vereine mit ins Boot geholt. Es gab mehrere Sitzungen, es gab auch Abstimmungen, wie die Saison verfahren wird. Und da durften alle Vereine dran teilnehmen. Was mich nur überrascht hat bei den Vereinen ist, dass sich tatsächlich die Mehrheit, es muss immer dann eine 60% Mehrheit, denke ich jetzt nicht ganz so durch, aber eine gewisse Anzahl von Leuten müsste dafür stimmen, dass etwas durchgesetzt wird. Und die meisten Mannschaften oder Vereinsfunktionäre haben dann gesagt, wir sind für Absteiger. Und das muss ich schon dazu sagen. Wir haben es im Saarlandliga-Fall gehabt. Es war, wie viele Spiele haben wir gespielt? 23, 22 Spieltage. War eine Mannschaft immer zweitletzter gewesen oder nicht letzter. Und am 23. Spieltag, weil sie das schwierige Auftaktprogramm in diesem Jahr 2020 hatte, 3 Spiele verloren, überholt worden, sind am letzten Spieltag letzter gewesen und mussten dann tatsächlich absteigen. Das fand ich dann schon grenzwertig, weil es halt alles spielplanabhängig ist. Es macht großer Unterschied, ob ich zu Hause spiele, auf dem Kunststraße oder auswärts auf dem Rasen. Und da finde ich halt schon, man ist natürlich bestrebt, Lösungen zu finden. Das ist natürlich eine große Diskussion. Allerdings hätte ich niemals eine Mannschaft absteigen lassen.
Ja, so ist es ja im Großteil der Bundesländer so geregelt worden. Wie ist aktuell die Situation bei euch? Geht man davon aus, dass man jetzt die Hinrunde irgendwie zu Ende spielt und dann wertet? Oder gibt es aktuell keine Diskussion, weil man erstmal wartet, wie geht es jetzt grundsätzlich bundesweit, außerhalb des Fußballs weiter und dann wird man erst Diskussionen führen?
Also der Verband hat 4 Lösungsmöglichkeiten vorgestellt. Eine ist zum Beispiel nur noch die Hinrunde spiele. Die nächste ist, wenn man früher trainieren dürfe, sieht jetzt nicht danach aus. Also mir wäre bis Ende Januar wahrscheinlich noch im Lockdown sind. Also von daher fallen da schon mal 2 Optionen weg. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird man vielleicht nur noch die Hinrunde spiele das ist schon mal die Tendenz, wo es in Richtung Saarland geht, weil es halt einfach, so hat man dann Aufsteiger, Absteiger, hat halt nur den Hinrunde-Spielplan erfüllt und wird eventuell noch nach der Saison, dann, weil der Zweite immer noch aufstiegsberechtigt ist im Saarland und Relegationsspiele kann machen, dass der dann noch die Relegationsspiele gemacht werden könne. Das ist so die, ich denke mal, das Realistischste und wo momentan auch nach Pole Position ist bei uns als Verband. Aber wichtig, trotz allem, es sterben Menschen wegen Corona. Auch wenn ich so leer ich den Fußball liebe, das hat absolut Vorrang. Bevor sich irgendjemand im Verein ansteckt und stirbt wegen Corona, nur weil man Fußball gespielt wurde und dass man nochmal ein Bier im Gast in einem Clubheim kann trinken. Und würde ich auf jeden Fall sagen, die Sicherheit der Menschen hat absolut Vorrang und deswegen auch nichts überstürzt in Entscheidungen und auch vielleicht mal nicht ganz so pessimistisch auf die Politik. Man soll immer kritisch sein, aber man muss trotzdem auch sagen, dass man nicht alle 80 Millionen Menschen so Individuallösungen kann finden, dass jeder happy ist. Es müssen alle eine saure Apfel beißen und deswegen müssen wir jetzt auch einfach die Zähne zusammenbeißen, Geduld bewahren und halt einfach so gerne mal Fußball ziehen, spielen wolle, auch einfach die Geduld mitbringe, weil die Sicherheit von älteren Menschen, Risikopatienten, hat absolut Vorrang.
Aus dem Herzen gesprochen, Robin, genau so ist es, besser kann man es nicht formulieren. Unabhängig von der aktuellen Saison, was für sportliche Ziele mit den Sportfreunden hast du? Im Moment habe ich das bei dir rausgehört, den Verein stabilisieren, aus diesem schwierigen letzten Jahr herausholen und dann wieder angreifen, oder?
Sicher. Also, ja, also das Ziel von einem Verein wird die nächste 5, 6, 7, 8 Jahre sind, immer aufzusteigen. Also das polarisiert im Verein und deswegen steht auch morgens bei uns im Verein oder die Mitarbeiter, die ehrenamtliche Arbeiter, steht jeder morgens auf, weil er irgendwann aufsteigen will und das bleibt das Ziel. Also definitiv.
Okay, und wenn ich dich in 10 Jahren wieder anfrage zu einem neuen Podcast als Trainer welches Vereins, werde ich dich dann anfragen und was müsste passiert sein, dass du in diesem Podcast sagst, ich bin zufrieden, ich habe alles richtig gemacht?
Schwierig, also ich will jetzt auch nicht, natürlich wäre ich gerne bei BSG Wismut Gera Trainer, aber da läuft sie auch momentan ganz gut mit dem ersten Tabelleplatz. Ich glaube, die sind relativ zufrieden mit ihrem Trainer. Also für mich ist es ganz wichtig, im Fußball kann man leider nie lang planen. Für mich ist es wichtig, ich will meine nächsten Schritte gehen, dass ich mein A-Schein, die A-Lizenz mache. Kann mir durchaus vorstellen, irgendwann mal auch an einem Internat zu arbeiten oder halt im aktiven Bereich. Also mein persönliches Ziel ist es, irgendwann mindestens mal Regionalliga trainiert zu haben. Ob es mal passiert wird, weiß ich nicht, aber ich will morgens aufstehen, dafür bezahlt werden, dass ich auch abends beim Fußball ins Bett gehe. Das ist mein Ziel.
Das ist doch nachvollziehbar. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass du dort auf einem guten Weg bist. Gibt es eigentlich so ein Trainervorbild für dich oder gibt es unterschiedliche Typen, wo man von jedem etwas sich so ein bisschen abgucken kann oder lernen kann?
Also ich unterscheide immer die Emotionalität von einem Trainer, wie man jetzt im Fernsehen rüberkommt. Wie jetzt Klopp, José Mourinho, der sitzt dann meistens dann dort. Ich tue mir extrem viel Ancelotti sein Buch zum Beispiel, habe ich mal durchgelesen, oder Ferguson sein Buch. Ach, ein bisschen der älteren Schule. Ich bin ja dieses Generation Laptop-Trainer und habe trotzdem immer meine Zettel dabei, wie Ewald Ihlen. Klassisches Vorbild habe ich nicht. Ich gucke mir aber schon an, okay, was trainiert der Guardiola, was versucht die zu machen? Klar, jetzt nur diese öffentlichen Beiträge, an die man auch Zugänge hat. Aber ansonsten versuche ich auch dann immer, mich davon zu inspirieren, um dann halt eigene Trainingseinheiten zu planen, neue Trainingsübungen zu planen, das dann mal der Mannschaft vorzustellen. Und also klassisches Vorbild gibt es für mich jetzt, gibt's Kenz. Ich fand die Entwicklung von José Mourinho ganz cool, wie er mit Porto Mannschaft auf die WM gestellt hat. Aus 2 Drittligaspieler, arbeitslose Profis und er wird Champions League-Sieger. Bis dorthin, dass er an Manchester United mal gescheitert ist. Und ich finde halt diese Ruhe, die ausstrahlt und trotzdem, jeder Spieler, große Persönlichkeiten, feiern alle diesen Trainer. Also muss er irgendwas haben, obwohl er irgendwie nicht immer gut wegkommt von der Presse, weil er sehr viel provoziert und polarisiert. Finde ich es aber gut, wie er den Umgang hat, dass die Spieler im Nachhinein immer noch Eto'o lobten, Das gleiche wie auch Jürgen Klopp lobt oder gestern Ralf Hasenhüttl das Spiel an der Hand nimmt. Also für mich ist so etwas extrem wichtig, dass man mittlerweile viel mehr über die Psychologie entschied. Das andere ist sehr viel Theorie und ja, es ist noch lang keiner Meister geworden, nur weil er gut trainiert, sondern es muss auch das Psychologische, das Zwischenmenschliche passen, innerer Mannschaft und Beziehung Trainer, Spieler. Und das sind halt so Klopp, Mourinho, das sind dann schon mal Favorites oder Bielsa, wie er trainiert. Ja.
Ja, Robin, und auf deinem Weg dorthin wünschen wir dir viel Erfolg. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und Einblicke in deine Sichtweisen auf den Fußball gegeben hast und Einblicke in deine spannende Karriere. Natürlich mit diesem Höhepunkt Big Business, aber ich habe das Gefühl, bist da klar fokussiert, weißt, wo du hin willst und dann ist das schon mal die erste Voraussetzung erfüllt, um das auch zu schaffen. Dir alles Gute mit den Sportfreunden Köllerbach, mit deinem Trainerjob und sei sicher, wir aus Gera haben immer ein Auge auf dich im besten Sinne.
Vielen Dank. Ja, euch auch alles Gute und ich verfolge das und hoffe natürlich, dass der Verein dieses Jahr aufsteigt.
Glück auf und vielen Dank.
Glück auf.
Kondomträume des FC Homburg waren gestern im letzten Augenblick geplatzt. Der DFB-Liga-Ausschuss zeigte sich bei London gefühlsecht ganz gefühlskalt. Die Werbung der Homburger, so meinen sie, verstoße gegen die Grundsätze von Ethik und Moral.
Also erstens haben wir uns ja in der Werbung sehr zurückgehalten, da wir Werbung nicht für Kondome machen, sondern für die Firma London. Das mit dem Verstoß gegen Ethik und Moral zu begründen, ist in der heutigen Zeit sicherlich schon fast als Witz zu bezeichnen. Wir halten die Entscheidung für absurd und wir werden die Entscheidung auch nicht hinnehmen.
Aber die Werbung müsste eigentlich, oder diese Summe müsste eigentlich schon fast bezahlt werden, denn alle Welt spricht natürlich über dieses Thema. Insofern hat die Firma natürlich ihr Ziel erreicht.